Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Ja, ich begrüße zum 15. Podcast Hölle Nord zusammen mit meinem Kollegen Yannick Schappert. Mein Name ist Jürgen Muhl und wir haben passend zur Nummer 15 zu Gast die langjährige Nummer 15 der SG, ein Ausnahmespieler in seiner Zeit, Lars Christiansen. Lars, herzlich willkommen.
Dankeschön. Und danke für die schönen Worte.
Lars, bevor wir mit dir plaudern, müssen wir noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Und zwar schreibt unsere Kollegin Henrike Honnens gerade an ihrer Bachelorarbeit und braucht dafür die Hilfe von unseren Hörern.
Ja, hallo. Ich bin Henrike Honnens und ich bin duale Studentin beim SHZ. Und ich schreibe derzeit meine Bachelor-Thesis zu dem Thema, wie sich Podcasts auf die Kundenbindung von Zeitungsverlagen auswirken. Und der Schwerpunkt meiner Arbeit ist dabei der Podcast Hölle Nord. Und dazu habe ich eine Umfrage entwickelt, die jetzt an alle Hörerinnen und Hörer von Hölle Nord gerichtet ist.
Wo können die Hörer die Umfrage denn finden?
Die Umfrage ist oben in der Podcast-Beschreibung zu finden. Da ist einfach ein Link eingefügt, auf den könnt ihr gerne klicken und dann kommt ihr direkt zur Umfrage.
Und wie lange dauert das ungefähr? Wie viel Zeit muss man sich nehmen?
Also das dauert wirklich nicht lange, das sind so ungefähr 5 Minuten.
Okay, und das Ganze lohnt sich sogar?
Genau, weil wir verlosen nämlich ein Trikot der SG Flensburg-Handewitt.
Ich glaube, das ist ein schöner Anreiz. Henrike, vielen Dank und viel Erfolg mit deiner Arbeit.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, Lars, ich fange einfach mal mit diesem Thema, mit dem wir alle konfrontiert sind und gerade das Verhältnis Deutschland-Dänemark, was du ja besonders gut kennst und was ja nach wie vor auch ein sehr gutes Verhältnis ist. Aber jetzt plötzlich kannst du nicht über die Grenze fahren. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, also erstens, ich darf ja über die Grenze fahren, aber das ist ja nur, weil ich noch auch arbeite in Flensburg. Aber, aber sonst hast du ja recht, dann ist das ja echt schwierig, dass man irgendwie total isoliert ist. Und ich muss auch sagen, in meiner Familie sind wir extra isoliert, auch weil mein kleiner Sohn, August, 5 Jahre alt ist, kriegt so immungedämpfter Medizin und da muss man ja extra aufmerksam sein. So wir leben seit Anfang März im Sommerhaus und sind schon ein bisschen isoliert.
Und wie vertreibt ihr euch da die Zeit, so ganz ohne Handball?
Aber wir versuchen natürlich hier auch Kindergarten zu haben und uns wie eine Familie auch die Zeit zu genießen. Das ist natürlich eine lange Zeit, auch weil wir haben auch noch Frederik, der jetzt 14 Jahre alt ist und normalerweise zur Schule geht natürlich und auch vollzeitig Fußball nebenbei spielt, das kann er ja nicht. So, wir versuchen so 4-5 Mal die Woche was zu machen, also physisch laufen, Krafttraining, das haben wir hier zu Hause in unser Carport und machen das draußen. So, wir versuchen die Zeit so gut wie überhaupt möglich durchzustehen.
Ja, 2 Söhne, da bietet sich die Frage an, was wird denn aus denen, Fußballer oder Handballer?
Also das war ja so, Frederik, der jetzt 14 Jahre alt ist, er hat immer Handball und Fußball gleichzeitig gespielt und er ist Linkshänder auch noch, so das ist ja ein großer Vorteil. Auch Linksfuß.
Oh ja, die sind begehrt.
Ja, aber er kam zu, ja, die sind echt begehrt. Und er kam zu Christina, meine Frau und ich, vor 1,5 Jahren und hat gesagt, jetzt möchte er auf eine Sportart gehen und er möchte gern Vollzeit auf Fußball gehen, sagt er. Und wir zwei saßen da als Handballprofis, ehemalige Handballprofis beide und haben unser ganzes Leben in einer Halle gelebt, kam er plötzlich und sagt, er möchte Fußball spielen. Aber irgendwie ist das ja sein Traum und nicht unser Träume. Und er soll genau machen, was er will. So wir haben die Halle mit dem Fußballfeld jetzt ausgewechselt und da müssen wir versuchen, jetzt Einfluss auf August, den Kleinen, zu machen, dass er irgendwann hoffentlich Handball begeistert wird. Also Frederik ist es, er liebt das, aber ja, er kann nicht beides, weil die trainieren 6 Mal die Woche, obwohl er nur 14 Jahre alt ist. So, das ist sein Wahl und wir unterstützen ihn natürlich 100%.
Dann müsst ihr im Winter natürlich immer auf dem Fußballplatz stehen. Das ist nicht immer angenehm.
Ja, ich kann sagen, das ist ein bisschen kalt. Also wenn man da im Januar oder Februar steht und die spielen Fußball, also dann musst du mit Mütze und Handschuhen und all sowas stehen. Das ist ein bisschen anders als in einer warmen Halle mit heiße Schokolade oder einen Kaffee und kannst da Handball gucken. Das ist was anderes. Das muss ich auch zugeben. Aber irgendwie ist das auch ganz schön. Ich bin immer sehr von Fußball begeistert und wir unterstützen ihn sehr, sehr gerne.
Lars, wir machen am Anfang unserer Folgen immer eine Entweder-Oder-Fragerunde. Das ist schon eine ganz gute Tradition geworden. Und da musst du natürlich auch jetzt durch. Und die erste ist gleich, was hat dir mehr Spaß gemacht? Die Teilnahme an Let's Dance oder die Arbeit als TV-Experte?
Also wenn man sagt beides, was heißt das dann? Ist das entweder oder? Also
eigentlich musst du dich entscheiden.
Ich muss mich entscheiden. Dann war das TV-Experte.
Wir haben aber auch schon mal durchgehen lassen, wenn die Leute sich nicht entschieden haben. Also das wäre irgendwie auch okay.
Ja, beides hat ja Spaß gemacht. Also Let's Dance war was ganz anderes. Ne? Das war über 3 Monate, aber hat echt tierischen Spaß gemacht. Aber das war auch so ein bisschen wirtschaftlich für mich, weil das hat Sinn gemacht, auch für die Zukunft. Aber TV-Experte war was anderes. Das war länger und in meinem Lieblingssport.
Da müssen wir auch später nochmal drüber reden, was es dann damit genau auf sich hatte.
Klar.
Wer ist der raffiniertere Linksaußen? Nikola Jakobsen, Anders Eggert oder Lars Christiansen?
Ach, Lars Christiansen natürlich.
Natürlich. Nordsee oder Ostsee?
Nordsee.
Lockerheit oder Disziplin?
Lockerheit.
Und die letzte ist Golf oder Paddle-Tennis?
Golf. Ja, ich muss sagen, ihr macht mir das nicht einfach.
Nee.
Weil man kann ja beide sagen, auf alle Fragen. Also ich liebe Paddeltennis und ich liebe wirklich auch Golf. Ne? Und das ist nicht einfach.
Mike Mahola hat erzählt, dass du beim Paddeltennis ein ganz erfolgreiches Doppel mit ihm stellst. Stimmt das so?
Ja, das stimmt. Also Mike und ich, wir haben gegen Marc und einen Freund von mir, Simon heißt er, gespielt. Und das war ein bisschen zu einfach für uns. Also muss man sagen. Wir haben erst so nach 2 Sätzen haben wir mit dem richtigen Hand gespielt. Also am Anfang wollten wir Marc und seinen Kumpel da ein bisschen aushelfen. Das stimmt schon. Wir haben, Gott sei Dank, hat Mike und ich gewonnen. Ich glaube, das hat ein bisschen, beigetragen, sodass die Stimmung gut ist bei uns, wenn wir uns sehen, alle drei.
Das muss Marc sich wahrscheinlich regelmäßig anhören.
Ja, das muss er. Aber irgendwie auch verdient.
Ja, Lars, wie fühlt sich das denn an, wenn man die ewige Nummer 15 eines Vereins ist, wenn die Rückennummer, die man 14 Jahre getragen hat, nie mehr vergeben wird, wenn der Platz vor der Flens Arena Lars Christiansen Platz heißt? Was macht das mit dir?
Aber also erstens macht das mir stolz, das ist klar. Die 15 war ja ein bisschen Zufall oder so, dass ich das in Flensburg gekriegt habe. Aber irgendwie bin ich natürlich sehr stolz, dass es nicht mehr vergeben wird. Und das Gleiche mit Lars Christiansen Platz. Also ich denke nicht so im Alltag darüber nach, aber wenn ich mit Familie oder früher mit Freunden und sowas in Flensburg war und die haben das gesehen und die haben das angesprochen, dann merkt man das schon. Da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und ich habe letztens auch mit meiner Familie und meine Eltern darüber gesprochen und das war natürlich auch ein ganz besonderer Tag für die, weil das steht ja da schon seit lange und wird hoffentlich auch lange da stehen noch.
Auf jeden Fall. Wie war das denn? Wurde die 15 dir einfach zugewiesen?
Nein, also ich hatte immer in der Nationalmannschaft die Nummer 9 und als ich dann zum Gespräch war unten in Flensburg damals, dann haben die gesagt, du kannst auch die 9 hier kriegen. Und dann habe ich gedacht, okay, aber das hatte ich in der Nationalmannschaft. Deswegen hatte ich Lust, eine andere Nummer zu haben. Und dann war die 15 war frei. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme dann die 15. Ich kam von Colling mit die Nummer 14 nämlich. Und ich dachte, das ist nicht der beste Anfang von Faxe Jürgensen, die 14 abzunehmen. So, ich glaube, das kriege ich wohl nicht hin, dass er schon da so viele Jahre gespielt hat. Deswegen dachte ich, okay, die 15, das passt. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und das war natürlich eine super Nummer.
Noch einmal ganz kurz zurück zu den beiden sportbegeisterten und talentierten Söhnen. Finde ich ja schön, finde ich ja richtig toll, dass das so ist. Man muss natürlich auch an die Zukunft denken, wenn einer Handball, der andere Fußball. Sag mal, ist es in Dänemark genauso im Verhältnis, im Profibereich, dass die Fußballer weitaus mehr verdienen als die Handballer?
Das ist klar, die besten Nationalspieler in Dänemark im Fußball, die verdienen viel, viel mehr als die dänischen besten Nationalspieler in Handball, das ist klar. Für die Liga so, dann glaube ich, ist ja. Das so ein bisschen mehr ausgeglichen, als was das ist in der Bundesliga in Deutschland. Also ein richtig guter Fußballer in Dänemark verdient gut, aber der Abstand ist nicht so weit zum Handballer. Ist es nicht.
Weil
unser Sport ist kleiner natürlich, ja, aber ist auch beliebt. Also Handball ist unglaublich beliebt bei uns.
Ja, das ist ein Trend, der nach wie vor so ist, ja?
Ja, klar.
Ja. Naja, wobei die besten dänischen Fußballer spielen ja im Ausland.
Ja, das ist klar. Wenn du Schmeichel und Simon Kjær und und Delaney, ja, natürlich tun die das. Ja. Aber die Bundesliga, also die beste Liga im Fußball in Dänemark, haben schon ein höheres Budget als die beste in Handball, das ist klar.
Ja,
Lars,
wenn man das so sagt, dann ist gleich viele Handball. Ich war zuletzt in ein Fußballspiel in Dänemark, erste Liga, ein richtig gutes Spiel. Und da saßen als Zuschauer 4.500. Da kann man sehen, das ist ja normal, dass es zu einem Topspiel auch in der Handball in Dänemark sitzen genauso viele.
Ja,
so,
das
ist so im Vergleich. Ja, so ist es.
Okay. Lars, du bist Ende letzten Jahres nach 10 Jahren Abwesenheit zur SG zurückgekehrt, was natürlich eine super tolle Nachricht war. Wie nennt sich eigentlich deine Bezeichnung jetzt? Also deine Aufgabe. Magst du uns das mal erklären? Mike Machulla ist Trainer, Marc Bodis ist Co-Trainer. Was ist Lars Christiansen?
Ich bin Head of Sport Development, heißt das. Das heißt, das ist nur mit ein schönes Wort. Also ich bin natürlich auch, aber das ist ja so, du weißt auch für die Zukunft, wie soll die Mannschaft so aussehen auf dem Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes. Und also ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit Mike und Marc, natürlich auch mit Dirk, das ist klar. Auch mit Döring, also so der physische Trainer, ne, der Athletiktrainer nennt man das, ja. Dass wir so eng zusammenarbeiten, so um das Beste rauszukriegen von der Mannschaft, das heißt sportlich und auch den ganzen Weg rum. Ne? Und klar, Marc und Mike, die machen ja den Alltag Sport und da brauche ich sie ja nicht helfen. Die sind ja verdammt gut, die zwei. Döring, das Gleiche in dem Athletiktraining, so den physischen. Ne? Und ich versuche so ein bisschen meine Meinung mit reinzubringen in alle Sachen, aber und das macht schon Spaß. Also das ist auch gut, dass ich 10 Jahre weg war, glaube ich. Auch dann kommt man mit einem ganz, ganz anderen Charakter dahin und irgendwie, glaube ich, schon mit Abstand in meinen Verein wieder zurück. Aber war auch wichtig, dass ich einen Unterschied machen kann, weil ich möchte nicht nur als Name da sein, das möchte ich nicht. So, das hat mich echt gefreut und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil Spieler und Trainerteam und alle haben mich wirklich, wirklich gut aufgenommen. So ich fühle mich unglaublich wohl.
Und was heißt das von der Zeit her? Im Moment passt es natürlich nicht, aber wenn alles wieder reibungslos läuft, wie oft bist du dann in Flensburg?
Also ich versuche so oft wie möglich, aber das heißt normalerweise, das ist ja wie Vollzeit, aber ich bin so, plus 3-mal die Woche bin ich da, alle Heimspiele natürlich auch und dann bin ich mit, manchmal auswärts auch, um so die Stimmung mitzukriegen, aber auch so also ganz eng an die Mannschaft und das Trainerteam zu sein, so das ist schon ein bisschen mehr, als was wir von Anfang an besprochen haben, aber ich genieße das muss ich wirklich sagen. Erstens eine tolle Mannschaft, also und irgendwie passt das. Das wusste man ja nicht vorher, aber ich muss sagen, ich fühle mich unglaublich wohl. Also Mike und Marc insbesondere hat mich unglaublich zu sich genommen und wir haben ganz, ganz, ganz enges Verhältnis. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil da kommt ein Neuer dazu. Aber ich glaube, das ist gut, dass sie das auch wollten. Dann hilft das natürlich.
Ist die SG auf dich zugekommen, um dich in diese neue Aufgabe zu bringen?
Das ist so ein beides. Also wir sind so aufeinander zugekommen, weil ich hatte ein paar Ideen und Flensburg hatte ein paar Ideen und dann plötzlich auf einmal ergab sich, okay, vielleicht sollen wir noch mehr miteinander zu tun haben. Dann kann man sagen, hoffentlich und Gott sei Dank auch von meiner Seite, dann wurde das dann zu was Gutes.
Mike Mahola hat auch erzählt, dass er überrascht war, wie schnell das so gut harmoniert hat, weil er ja eigentlich, du mit Mike und mit Marc, gar keine Vorgeschichte habt. Also ihr hattet ja vorher eigentlich gar keine gemeinsame Vergangenheit, wenn man das so sagen will.
Nein, also wir haben nie miteinander gespielt, wir haben immer nur gegeneinander gespielt und wir konnten uns nicht so. Aber ich muss sagen, das muss nicht ein Nachteil sein. Vielleicht ist das ein Vorteil, dass man bei Null anfängt. Und wir waren uns ganz, ganz ehrlich gegenüber von Anfang an. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut für so eine Zusammenarbeit auch. Weil da hat man, das schuldet man nicht, wenn man das so sagen kann. Und irgendwie weiß man nicht, wie die Harmonie ist, aber ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut. Und wie gesagt, wir haben ein Vertrauen und wir sprechen ganz offen und ehrlich über die Sachen miteinander und versuchen auch uns zu ergänzen. Und ich finde, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern das ist so gekommen und wirkt sehr, sehr ehrlich. Und das passt mir ganz gut.
Wie lange sitzt du im Auto, wenn du nach Flensburg fährst? Du wohnst in Julsminde weiterhin, ne?
Ich wohne in Julsminde, ja. Also ich fahre so ungefähr ein bisschen überall. Also ich fahre immer 2 Stunden vor dem Training. Das dauert eine Stunde und 30, 35 Minuten, abhängig vom Verkehr. Oder so ungefähr. So ich bin immer da vor so Viertelstunde, 20 Minuten vorher. Mindestens. Ich möchte immer, dass ich nicht zu spät komme, sondern das habe ich schon von Deutschland gelernt, man kommt nicht zu spät. Ich muss man auch sagen, also da habe ich viele Sachen auch von Deutschland zu mich genommen und so lebe ich immer noch. Das ist Respekt voneinander und ich möchte lieber zu früh da sein, als dass es eng wird. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden, aber ein paar Stunden vorher fahre ich immer los.
Hast du auch?
Aber ich genieße die Zeit. Also ich sehe das nicht als geschwendete Zeit. Also ich kann ja mit Spielern oder mit Spielerberatern oder was ich auch brauche, Sponsoren, mit die kann ich ja sprechen, unterwegs auch. So, das ist für mich keine Todeszeit. Ich benutze das.
Telefon. Hast du in deiner aktiven Zeit auch in Dänemark gewohnt?
Aber nicht, als ich in Flensburg gespielt habe. Da wohnte ich natürlich in Flensburg. Ich war für mich war das immer wichtig, in die Stadt zu wohnen, wo ich auch spiele und arbeite. Auch so, dass ich im Alltag in Flensburg rumging. Cafés und Restaurants und sowas, dass ich mich da auch gezeigt habe. Das fand ich immer wichtig. Dann habe ich ein Jahr in Dänemark gewohnt, aber das war im Anfang. Seitdem wohne ich immer in Flensburg. Das fand ich schon sehr, sehr wichtig.
Du hast, als wir dich nach deinen Aufgaben gefragt haben, ja auch deinen Titel genannt und da geht es natürlich um die Zukunftsausrichtung der SG und da sind wir auch schon beim Scouting, denn das ist ja eine deiner Hauptaufgaben.
Klar, das ist es. Also in enger Zusammenarbeit mit Mike und Marc, Dirk natürlich auch, dann sitzen wir und besprechen, wie soll die Zukunft auf links außen, auf rechts außen oder im Rückraum Mitte aussehen, was passt uns, also was passt der SG spielerisch, aber auch außerhalb des Spielfeldes und auch so 1, 2, 3 Jahre vorher die Spieler mal angucken und verfolgen, so dass die ganz eng so, wie soll man sagen, gesehen werden, so dass man auch weiß und dass ich weiß und natürlich der Verein weiß, der wird genau da reinpassen. So das ist auch meine Aufgabe und das ist ja, ich finde das cool, dann sehe ich viele Handballspiele, viele Spieler an und ich glaube auch, das ist wichtig, dass wir die richtige Mannschaft zusammensetzen, so dass wir einen sehr starken Flensburg-Handewitt haben auf die nächsten mehr als 20 Jahre.
Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie viele Handballspiele guckst du und wie wirst du dann auf Spiele aufmerksam und wie behältst du sie dann im Auge?
Aber das geht also auch, also ich gucke, wir zeigen ja in Dänemark, zeigen die sehr, sehr viele Spiele, erstens für die dänische Liga und bin sehr gut befreundet mit, das weißt du ja auch, mit Glenn Solberg, der jetzt schwedische Nationaltrainer ist, mit Christian Berge, der norwegische Nationaltrainer ist, mit Nikolai, also
So besser geht's eigentlich
manchmal auch mit. Nein, ich spreche auch manchmal mit denen über ein paar verschiedene Sachen oder wenn irgendwas ist. Und so generell verfolge ich die Spieler. Also ich interessiere mich für die verschiedene Liga. Welche Spieler zeigen sich aus? Also welche macht das, was wir genau suchen? Und statt das nur zu hören, dann gucke ich mir das auch an und verhöre mich schon ein bisschen auch bei Leuten so geheim. Irgendwie auch, dass man weiß, was ist das für ein Typ? Ja, und dann natürlich hoffen wir, dass nach einer Zeit, dass die auch dann ein Spieler von der SG sein können. Weil so ist es ja, da wird ja immer neue Spieler dazukommen und da werden immer welche gehen. Und so soll es auch sein, auch für die Harmonie ist das gut, dass man mal nicht die gleiche Mannschaft, die also über viele, viele Jahre zusammenbehalten. Man muss neue Energie reinhaben. Und klar, Mike und Marc, die wissen, was möchten die gerne haben. Und dann ist das meine Aufgabe, natürlich sehr, sehr eng mit dir zusammen, die Spieler dann zu finden und das, was passt. Und deswegen ist das auch wichtig, dass ich bin nicht gekommen, um ein bisschen von Dirks Arbeit wegzunehmen, sondern ich bin da als Ergänzung, so dass wir uns helfen können, weil das ist auch wichtig. Er hat sehr, sehr viel um die Ohren und ich glaube, da kann ich vielleicht auch ein bisschen dazu helfen.
Können wir uns das dann beim Scouting eher so vorstellen, dass Mike sagt, Lars, ich brauche jetzt in den nächsten 3 Jahren 9 Linksaußen. Guck da mal für mich oder gehst du auch zu ihm und sagst, Mike, ich habe hier wirklich einen super Linksaußen, den ich mir schon lange angucke.
Ja, aber man kann sagen, beides ist richtig, weil das ist das Gute bei Mike und Marc auch. Die sind sehr offen, dass es nicht nur Einwegsgespräche sind, dass die sagen, was die gerne wollen. Also ich kann auch zu dir kommen und sagen, ich sehe das hier als eine Möglichkeit. Was denkt ihr dazu? Oder hier ist irgendwas Neues plötzlich mich vor die Augen gekommen. Und das wäre vielleicht wichtig, dass wir das mal noch näher angucken. Und ich finde, das sind die sehr offen drauf. Und das ist ja nur gut, dass es nicht nur Einwegskommunikation ist. So das ist so ein bisschen beides. Aber ist klar, ich weiß ja genau, was für Spieler wir auf welche Positionen haben. Und wenn die Verträge auslaufen, dann weiß ich auch schon, 1 Jahr, 2 Jahre vorher musst du schon raus und gucken. Vielleicht wird das dann was und vielleicht wird es nichts. Dann machen wir nur weiter mit das, was man auch hat. Man muss ja nicht nur auswechseln, um auszuwechseln. Macht das Sinn?
Das macht Sinn,
das
ja.
Macht Sinn, ja.
Wer könnte denn einer der skandinavischen Linksaußen der Zukunft sein?
Aber das kann ich ja aus Respekt nicht sagen. Also wir haben, muss ich auch sagen, mit Jündal und mit Hampus Wanne unglaublich gute Linksaußen jetzt gerade. Und man kann sagen, die sind ja beide, die sind nicht so jung, Jündal ist schon 33. Aber irgendwann wird vielleicht auch so sein, dass die nicht mehr spielen, entweder spielen könnt oder dass die andere Wege gehen. Aber auf welche Positionen wir jetzt gerade gucken, das kann ich natürlich nicht sagen. Das will ich auch aus Respekt nicht machen für die Leute, die gerade da sind. Aber man muss ja die ganze Zeit nach vorne gucken, weil da sonst wirst du überholt. Weil viele andere Vereine, die machen ja Verträge mit Spielern 2-3 Jahre, bevor die auslaufen. Und du darfst nicht schlafen, weil dann passiert schon was. Aber als Linksaußen so jung, das ist schwierig zu sagen, wer da in Frage kommt. Und das ist natürlich auch für mich was Besonderes, auch wenn man selber Linksaußen ist, dann weiß ich schon, was sich bewegt, auch so in die Welt. Weil das ist ja natürlich eine Position, wo ich extra aufmerksam bin.
Deshalb die Frage. Natur.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Kann man,
aber wir sind sehr zufrieden mit die Linksaußen, was wir haben.
Kann man das so sagen, dass die SG nach wie vor für Spitzenspieler in Skandinavien nach wie vor eine Traumadresse ist?
Ja, das kann man, klar. Also das merkt man ja auch. Also die Interesse für Flensburg ist in Skandinavien sehr, sehr groß. Ich sprach letztens mit Lasse Müller, der jetzt zu uns kommt hier im Sommer, der auch gesagt hat, für ihn war das ein Traumverein von ganz jung an. Und kann ich auch nur von mir selber sagen. Und ich weiß schon, dass das viele über Flensburg spricht, weil das ein sehr ambitiöser Verein ist. Die wollen immer die Besten sein, obwohl da gibt es auch andere Mannschaften, die das gerne möchten. Aber dass man dieses Ziel hat, das passt unglaublich gut. Und dann hat man ein super Trainingsteam mit Mike und Marc, was auch jetzt die letzte Zeit sich bewiesen hat, also wie gut die sind. Und ich meine, das spricht ja für sich selber. Und deswegen möchten viele Spieler, nicht nur Skandinavien, sondern viele Spieler und auch Spielerberater wollen gerne die Spieler nach Flensburg haben. Aber das versteht man auch. Wir haben die besten Fans der Welt, also super, ja, aber das ist ja so, super Halle, vielleicht bin ich ein bisschen gefärbt, aber super Halle, super Umfeld, also alle die Leute in Flensburg, das ist Beirat, das sind Sponsoren, das sind alle die für Flensburg arbeiten. Also ich finde, das ist unglaublich gut und eng. Und das hoffe ich auch, das zeigt sich auch hier nach dieser Corona-Zeit, dass wir zusammenstehen und dass das für die viele, viele nächsten Jahre auch ein Zukunft ist, weil das brauchen wir. Und das wird eine schwere Zeit, aber das wird auch eine Zeit, die wir alle überleben. Und ja, deswegen glaube ich, ist das auch ein Vorteil, dass wir so eng immer in Flensburg gewesen sind.
Lars, du bist der beste 7-Meter-Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Du hast ja alleine 1224 7-Meter-Tore geworfen in deinen 14 Jahren. Mhm. Bei einer über 80-prozentigen Quote, das muss man ja immer noch mal dazu sagen, bei der Menge von 7 Metern, die du geworfen hast. Als du dann gekommen bist, waren die 7 Meter ein großes Problem bei der SG. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, aber ist ja richtig. Also man ist ja auch gewohnt, muss man sagen, in Flensburg nicht nur durch mich, aber danach auch durch Anders Eckert, der sehr, sehr sicher war und auch eine Quote weit über 80 hatte, über alle die Jahre, wo er da gespielt hat. Das heißt, man sitzt auch in der Campushalle, oder Flens Arena heißt das ja, Entschuldigung, und in alle anderen Hallen und erwarten, dass Flensburg sicher sind auf 7 Meter. Ne? Und dann klar, dann hatten die eine Zeit lang eine kleine Krise, das muss man auch zugeben. Und das ist natürlich, dass es so kommt. Und das ist nichts Unnormales. Und irgendwie ist das natürlich so kleine mentale Werkzeuge, wo man so ein bisschen einspielen kann. Und klar, als ich dann nach Flensburg zurückkam hier, habe ich auch Wert drauf gelegt, was können wir damit machen, sodass es noch besser wird. Und da habe ich das auch mit Mike und Marc, aber auch mit den Spielern besprochen und vielleicht ein bisschen dazu beitragt, dass es dass wir ein paar Schritte weitergehen sollte mit dem. Und die Spieler haben das unglaublich gut zu sich genommen, weil die sind alle verdammt gute Schützen. Manchmal ist das nur eine Kleinigkeit, wo man vielleicht ein bisschen zu lange überlegt oder ich weiß nicht, Kleinigkeiten. Und wenn ich da helfen konnte, das mal ein bisschen zu justieren, dann wäre das natürlich gut auch für uns als Verein, weil viele Spiele in der Bundesliga werden entschieden mit ein oder zwei Toren. Darum macht das einen unglaublich großen Unterschied, ob du 4-5 machst oder 2 oder 3-5 machst, wenn du ins Spiel gehst. Weil das wird mit um die Meisterschaft entschieden dann.
Worauf kommt es denn da an? Du bist ja der Experte. An welchen Stellschrauben hast du mit den Schützen gedreht?
Ja, aber erstens ist das ja, also ich hatte ja meine Art und Weise, wie ich 7 Meter geschossen habe. Und das kann man nicht über andere Leute runterquetschen. Die sollen das machen, was die gut machen. Und da kann man immer so Kleinigkeiten gucken. Das heißt, entweder im Timing oder die Zeit oder auf dem Torhüter, wie er sich bewegt, dass man diese enge Zusammenarbeit auch mit Torhüter und Spieler oder Schütze wahrnimmt. Und ich glaube, wir haben so einen ganz, ganz guten Dreh gefunden, wie das irgendwie uns alle hilft. Und da haben die Spieler natürlich einen unglaublichen großen Anteil dran. Und wie gesagt, das sind Kleinigkeiten im Timing und sowas, ne? Und das ist das, was ich vielleicht sehe. Und ich habe ja auch die Zeit dafür, wo man sagen kann, mit Trainer Mike und Marc, die haben so viele andere Sachen noch. Wenn die auch das machen sollten, dann hätten die, ich glaube, da gab es keine Stunden mehr für. So deswegen, da kann ich ja auch helfen. Aber das Wichtigste für mich zu sagen ist auch, dass die Spieler das wollten. Weil wenn die Spieler das nicht wollten und da kommt nur der Alte und er soll uns nicht lernen, das können wir alles, dann macht das keinen Sinn. Ja, aber das ist ja so. die Spieler sollen das für also als eine richtig gute Idee finden und die sollen 100% damit reingehen. Und das machen die.
Und es ist ja dann auch deutlich besser geworden.
Ja, das sagst du. Aber
das sagt die Statistik,
Lars. Das ist auch so.
Das sagt die Statistik.
Ja, das weiß ich. Ja, ich weiß, das sagt sie. Und deswegen, das freut mich natürlich, auch dass es in den Weg geht, also in die Richtung. Das muss es ja auch. Ich meine, wenn du richtig guter 7-Meter-Schütze bist, dann musst du auf plus 80 liegen, weil dann hast du ein sehr, sehr hohes Niveau.
Du hast eben das Wort Meisterschaft in den Mund genommen. Da komm ich ganz schnell mal zur Aktualität. Wie findest du denn die Entscheidung, dass in Deutschland der Meistertitel am grünen Tisch an den THW gegeben worden ist? Und auch die Frage, hättest du den Titel so angenommen?
Also erstens, das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil man kann sagen, als sie das gemacht haben, dann muss man das ja auch annehmen, aber man kann es ja nicht ablehnen, glaube ich, als mancher. Ich hätte das nur so gesehen, als hätte man dieses Jahr so als neutral gemacht. Das heißt, man hätte keinen deutschen Meister nominiert, egal wer das war. Und das hätte ich auch gesagt, obwohl wir mit 2 Punkten vorne gewesen wären. Ich finde das, weil da ist noch so viel zu spielen und man kann sagen, jetzt ist THW deutscher Meister. Die sollten auch zu uns. Und die hatten schon ein paar krasse und schwierige Auswärtsspiele. Ich glaube ganz ehrlich und persönlich, dass wir das gepackt hätten. Mit unserem Programm und der Art und Weise, wie wir uns dargestellt haben. Aber jetzt ist das am grünen Tisch so entschieden worden und das muss man akzeptieren. Da kann man einig oder nicht einig sein. Und ich muss sagen, ich fand das nur, um ganz ehrlich zu sein, was wäre passiert, wenn man nur gesagt hätte, wir machen den Schnitt so, wie es ist, die ersten 2 für Champions League vielleicht oder was auch immer, und dann oder wie letztes Jahr zum Beispiel, und dann hätten wir ein neutrales Jahr gehabt als Meister. Das fand ich, das wäre am fairsten. Genauso wie man den anderen Weg sagt, keine Mannschaften steigen ab. Wie kann man dann nachher dann sagen, dass weil das sportlich nicht fair gewesen wäre. Wie kann man dann sportlich sagen, wir nennen einen deutschen Meister, die noch nicht souverän Meister waren. Das verstehe ich nicht.
In Deutschland gab es da Ärger, weil es bei den Frauen anders gemacht wurde. In Dänemark ist Chaos, weil es Absteiger geben sollte, die dann dagegen geklagt haben und jetzt gibt es gar keine Wertung im Moment. Verfolgst du das auch?
Ja, natürlich verfolge ich das. Und das ist klar, die haben einen dänischen Meister bei Männer und Frauen gewählt bei uns und dann sagt eine Instanz, das geht nicht und dann ist das jetzt rückfällig geworden. Das ist natürlich auch ein Zirkus und das ist auch nicht gut für den Sport generell. Und ich meine, je weniger von diesen Situationen und Fällen wir haben können, desto besser. Aber man muss auch manchmal akzeptieren, dass da sitzen ein paar kompetente Leute, die so ein Urteil nehmen und man muss auch davon ausgehen, dass die alle Konsequenzen und sowas berücksichtigt genommen haben, aber ja, schade irgendwie.
Aber ich glaube, in Dänemark ist gut für uns. Ja, in Dänemark war nicht das Problem, dass es Meister gab, sondern dass die Absteiger nicht auf diese Art und Weise absteigen wollten, ne?
Ja, auch weil da gab es wirklich die Möglichkeit, dass die letzten und zweitletzten lagen, die sollten gegeneinander spielen und die Möglichkeit war das noch, das zu ändern. Und deswegen war das nicht fair. Dann hat man nur einen Querschnitt gemacht und sagt, ihr liegt jetzt gerade da, ihr steigt ab, obwohl das noch offen war. Und das kann man ja immer diskutieren. Dann, das ist sportlich ist das nicht fair. Nee. Dann hätte man auch sagen sollen, wir spielen ein Jahr mit zwei Mannschaften mehr. Das finde ich schon richtig.
Mhm. Lass noch einmal zurück zum 7-Meter. Mhm. Du hattest da immer einen ganz bestimmten Ablauf, wenn du einen 7-Meter geworfen hast. Erzähl doch nochmal, was du da gemacht hast.
Ja, aber das kam so, kann man sagen immer, aber die letzten 10 Jahre in Flensburg, ja. Auch nicht nur in Flensburg, sondern auch in der Nationalmannschaft. So, ich ging zur Mitte mit dem Ball oder ging ein bisschen weg. Das war, um Ruhe zu kriegen. Auch so, dass ich mich in mich selber reingehen konnte. Weil da gab es ja zu Hause immer eine gute Stimmung. Auswärts haben immer welche gepfiffen und geschrien. Und das habe ich dann nicht gehört, weil ich ging in meine eigene Situation rein. Und dann ging ich hin und da habe ich 1 oder 2 Mal getäuscht, bevor ich geworfen habe. Und das war so Nicht, weil ich das musste, sondern das war so eingeübt und das gab mir die Sicherheit, dass ich immer auf den Torhüter geguckt habe und von da reagiert habe. Und das war für mich das Richtige. Und deswegen ist das auch wichtig zu sagen, das soll ich nicht die Spieler in Flensburg jetzt geben und sagen, so musst ihr unbedingt machen, weil das macht Erfolg. Das weiß man nicht. Das hat für mich Erfolg gebracht. Aber ist nicht, dass man das nur auf andere Spieler machen kann. Die sollen eigene Rhythmus finden und sehen, was geht für die am besten.
Gab es
und deswegen haben wir sehr viele verschiedene 7-Meter-Schürzen bei uns in Flensburg auch gerade, die ganz verschieden sind.
Gab es zu deiner Zeit einen Torwart in der Bundesliga, der deine Tricks erkannt hatte, gut drauf war und vor dem du auch ein bisschen Respekt hattest?
Also ich muss sagen, ich habe immer Respekt von den Torhütern gehabt. Da waren mehrere Torhüter, wovon ich Respekt hatte. Aber Angst hatte ich nie. Also ich hatte nie Angst, dahin zu gehen. Ich wusste auch, bevor ich zu 7 Meter ging, da gibt es eine Möglichkeit, dass er dich auf Video geguckt hat oder dass er richtig geht und dass du verschießt. Aber damit muss ich leben.
Ja, klar.
Wenn ich auf die Länge über 80% habe, dann ist das ein unglaublicher Erfolg auch für mich. Ich hatte auch keine Angst zu verschießen, weil ich weiß, dass das gehört dazu. Das muss man. Und deswegen sind die Leute, die 7 Meter schießen, weil das ist der einzige Zeitpunkt in einem Spiel, wo du direkt stehst mit aller Aufmerksamkeit von Zuschauern, von Halle und da stehst du zu zweit da und musst das entscheiden. Entweder machst du Tor, bist der König oder du verschießt und bist der Depp. Aber so ist es ja. Und ich liebte dieses Spiel. Das gehörte dazu. Dann geht es natürlich darum, dass du immer im Plus bist. Das war das Wichtigste. Aber Respekt hatte ich, aber keine Angst.
Wie du den 7 Meter geworfen hast, das hast du immer erst in dem Moment entschieden, als du schon angetäuscht hattest. Oder war das auch mal auf dem Weg zur Mittellinie oder als du ein Stück weggegangen bist, schon klar?
Ich würde sagen, zu 90% war das frei. Also hatte ich mich nicht bestimmt. 10% oder unter 10% hatte ich vielleicht, weil ja habe ich die Bewegung vom Torhüter gesehen oder wenn ich ein Tendenz gelesen habe, wenn ich mich vorbereitet habe, dann konnte ich da hingehen und sagen, okay, jetzt mache ich plötzlich einen Dreher oder jetzt mache ich den Heber, weil es steht da. Ich bin so eingerichtet auch, wenn du bestimmst, bevor du da hingehst, wo du schießen möchtest, dann wirst du unglaublich viele verschießen, weil dann kannst du es nicht ändern. Deswegen musst du frei im Kopf sein und dann lieber sagen, okay, ich täusche an, guck und wenn er dann hilft, dann ist das akzeptabel. Aber ich glaube, dann wird die Quote viel, viel höher. So deswegen die Freiheit und das ist das Beste.
Du warst einer der besten Linksaußen, wenn wir jetzt mal ganz speziell auf diese Position gucken. Wie hat sich das Spiel da verändert, auf der Linksaußenposition?
Aber das Spiel hat sich generell auf Linksaußen oder nicht nur auf Außen so geändert. Auch also die ersten Jahre, wo ich gespielt habe, da war mehr Mann gegen Mann auch. Da war mehr so, da warst du nicht nur der Spezialist, der wie zum Schluss im Eck stand und Spezialist von außen wurdest. Jetzt mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen geändert auch, dass die sind viel, viel mehr mit im in allgemeine Angriffsspiele, die laufen mit ein und wieder zurück und machen verschiedene Bewegungen, die ein anderer Spieler gut macht. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen anders jetzt. Die nehmen ein bisschen mehr Teil von die generelle Spielart als früher oder eine Zeit lang. Und das ist ja so, egal was für ein Spieler du bist, dann musst du immer bereit sein, dich zu entwickeln und neue Sachen dazu zu lernen, weil sonst wirst du überholt irgendwann. Und so ist die Zeit.
Dein Neffe Mikkel Ebeling, der hat ja bis jetzt im SG-Nachwuchs gespielt oder beziehungsweise im SG-Junior-Team und macht jetzt den Schritt in den dänischen Profi-Handball. Erkundigt er sich oft bei dir?
Ja, aber mit Mikkel spreche ich ja sehr viel und sein Vater war ja mein Cousin und wir haben miteinander und auch früher gegeneinander mehrmals gespielt und ich kenne ja Mikkel seit der geboren worden ist und wir sprechen über die verschiedenen Sachen und jetzt geht Mikkel nach Tonda und da ist mein anderer Cousin, Jan Paulsen, ist ja da der Trainer und Mikkel wird schon unter ihm jetzt sich weiterentwickeln, weil er hat sich viel entwickelt in Flensburg und aber wenn er so konstant in ein besserer, also ein Top-Mannschaft spielen soll, dann passt Zürner ganz gut. Die liegen in zweite Liga, aber mit Möglichkeit, wieder in die erste Liga aufzusteigen ab nächstes Jahr und also das Jahr danach. Und ich glaube, für seine Entwicklung ist das vielleicht das Richtige. Oder ist das das Richtige? So klar, wir sprechen über die Sachen und ich arbeite auch mit ihm, wenn ich die Möglichkeit habe. Er war ein paar Mal auch dabei beim Training, als ich in Flensburg jetzt war. Das ist klar.
Ist es denn auch so, dass du in Dänemark von Spielerberatern oder auch von Familien, die glauben, sie haben in ihrer Familie ein ganz, ganz großes Talent, dass die auf dich zukommen und sagen, Mensch, guck dir den mal an, das wäre vielleicht einer für die SG?
Also so Familie und Leute, die ich nicht kenne, die rufen nicht so an und sagen mal, hör, check mal den oder hör mal so. Aber natürlich Spielerberater, die wollen ja alle den Spieler von sich verkaufen, oder das ist ja klar. Das ist ja auch dessen Aufgabe, das muss man ja auch respektieren. Und ich bin immer offen auf solche Sachen, das ist klar. Aber ich sage auch ganz direkt, wenn es nicht passt oder wenn wir nicht sowas suchen. Oder aber natürlich öffnet sich auch mit meinem neuen Job jetzt solche Ansprachen. Das ist ja klar, klar. Aber das ist ja dann nur meine Aufgabe, das zu suizieren und dann sagen, ja, oder nur mal zuzuhören und sagen, ja, aber kann ich nicht helfen. Ja. Das ist klar. Ja, weil die Leute sind ja auch neugierig, ne? Jetzt machst du das und die wissen ja auch, dass ich da auch was zu sagen habe. Wie soll das aussehen für die Zukunft? Und das ist klar, wenn man dann einen eigenen Spieler da reinkriegen kann, ist das natürlich ein Vorteil. Aber das haben wir schon im Griff.
Du warst ja selber auch Spielerberater, Lars. Machst du das jetzt auch noch oder hast du das erstmal zur Ruhe gelegt?
Also erstens, ich war nie Spielerberater. Mir gehörte eine Firma mit meinem besten Kumpel zusammen. CHJ Management hieß das. Also da war ich war im Alltag nicht dabei, aber mir gehörte das. Und das war, statt ich in Immobilien investiert habe, dann habe ich in die Firma investiert. Und dann, das war schon vor 12 Jahren und so, da bin ich mit reingegangen und als Eigentümer. Aber wie gesagt, im Alltag hatte ich nichts zu tun. Aber ich wusste natürlich, was sich bewegte. Aber ich muss auch sagen, Christian, also mein Kumpel und ehemaliger Partner, wir haben darüber gesprochen, wenn ich so einen Job annehme, wie zum Beispiel Flensburg oder woanders, dann teilen wir uns sofort, also dann verkaufe ich meinen Anteil an ihn, weil man kann keinen Interessekonflikt haben und ich möchte nie, dass ein entweder Spieler oder Spielerberater oder irgendwie eine sagt, okay, er holt nur die Spieler von dahin nach Flensburg. Das wollte ich nie vorgeworfen haben. So deswegen haben wir von Anfang an gesagt, den Tag, wo ich in Flensburg anfange, den Tag ist mein Rücken völlig frei. Mir gehört die Firma nicht mehr. So, wir sind immer noch beste Kumpel und ich bin immer noch Profil, also das heißt ein Spieler mit, er arbeitet, wenn da Werbeverträge sind oder TV-Sendungen oder sowas, dann macht er meine Sachen. Aber alles andere, dann bin ich völlig raus. Mir gehört die Firma nicht mehr. Und das ist gut so, das gehört sich auch so. Das ist aus Respekt. So das haben wir von Anfang an so abgemacht.
Denn du weißt ja, Spielerberater haben nicht den besten Ruf.
Nein, das weiß ich, dass es immer so ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man ist ja auch abhängig von dem, weil ein Spielerberater hat sehr viel Einfluss. Wenn wir jetzt als Verein uns mit dem Spielerberater streiten oder wir sind uns nicht einig oder wir machen die fertig, dann haben die so viel Macht, dass die auch sagen können zum Spieler, du sollst lieber Magdeburg wählen statt Flensburg. Oder sowas. Oder auch umgekehrt, weißt du?
Ja,
und das muss man respektieren. Die sind ein Teil davon. Auch weil, ich glaube, plus 90% von allen Spielern, die haben Spielerberater. Und statt die als Gegner zu sehen, dann muss man akzeptieren, dass die ein Teil davon ist. Weil so ist es ja. Die Spieler haben das ja gewählt so. Aber das heißt ja nicht, dass man immer einig sind. Man muss nur verstehen und akzeptieren, dass die auch ein Teil vom Sport ist.
Ist die Arbeit bei der SG denn deine einzige Tätigkeit im Moment oder hast du noch Sachen nebenbei laufen?
Also ich lebe ja Vorträgen und sowas. Also ich verreise sehr viel in Dänemark rum. Also ich mache so normalerweise 70, 80 Vorträge im Jahr. Und das ist mein Hauptberuf. Das habe ich seit 10 Jahren gemacht. Und das ist natürlich zählt auch jetzt ganz ruhig wegen dieser Corona-Situation, ne? Weil das kann ich ja nicht. Wir können ja nicht mit mehr als 10 Leute zusammen sein. So deswegen haben die gerade 35 gecancelt. Aber so ist es. Aber das ist normalerweise mein Hauptberuf. Aber das kann ich gleichzeitig mit Flensburg machen. Und dann habe ich noch zwei, wo ich Botschafter bin für Unternehmen, wo ich dann manchmal verreisen soll, aber immer so auf Rücksicht natürlich auch von Flensburg. So, das heißt, ich mische die drei Sachen so richtig gut, dass es auch ein Vorteil für mich ist. Nicht finanziell, sondern ich nehme was von das und was von das, dass es so generell in meinen Lebensart sich helfen kann, auch dass es für den einen oder anderen Job besser wird.
Worüber sprichst du denn bei deinen Vorträgen? Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, oder?
Aber ich spreche ich spreche sehr viel über Motivation und Leidenschaft. Ich habe auch über sowas mit Stress und Angst und sowas, und insbesondere in dieser Zeit auch, wo die Leute wissen nicht, wo stehen wir, werden wir entlassen oder was können wir für die Zukunft erwarten? Und das darüber spreche ich sehr viel. Und das ist von Unternehmen mit 7, 8 Leute, wo man so ganz spezifisch in die Art und Weise zu motivieren, bis zu 500, 600. So, das ist schon viel. So, das ist von kleinen Unternehmen zu Maersk, McKinney Müller oder die ganz, ganz großen. So, das ist ganz verschieden.
Ah, ist sehr interessant. Da lassen wir uns vielleicht mal hören bei dir.
Ja. Könnt ihr, ich soll nach Flensburg, weiß ich, den 2. November, nur dass du das weißt. Da halte ich in einen Vortrag auf Deutsch auch noch. So, das ist,
Wo hältst du den?
Ja, ich glaube, das wird im Kino oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, das macht Tico. Das ist ein Partner von Athenas. Und die machen einen Vortrag mit mir in Flensburg, den 2. November, weiß ich. Aber das ist ganz neu noch. So, das wird erst jetzt reklamiert hier die nächste Zeit.
Ja, prima. Ich habe mir es notiert.
Dann bist du herzlich eingeladen.
Ja, gerne.
Wir müssen noch
die beide.
Ja, danke, Lars. Wir müssen noch über Let's Dance reden.
Ja, gerne.
Du hast am Anfang gesagt, das hat sich auch wegen des Geldes gelohnt. Kriegt man da so viel?
Nein, ich habe nicht wegen dem Geld. Ich habe gesagt, wegen die Zukunft auch, weil ich einen neuen Vortrag gemacht habe. Die heißt, man muss, man muss nicht immer auf das Normale gehen. Man soll auch manchmal da rausgehen, wo du nicht weißt, ob da irgendwie was passiert. Das heißt, du musst was auf Risiko eingehen. Wenn du immer einen Traum hattest, ein Geschäft aufzumachen, warum bleibt das nur beim Traum? Warum machst du es nicht wirklich? Und solche Sachen. Und deswegen dachte ich, als ganz ehrlich, ich wurde 7 Jahre hintereinander gefragt, ob ich dabei sein möchte bei Let's Dance, aber immer abgelehnt. Auf einmal kamen die genau in die Zeit, wo der neue Vortrag raus musste. Und da dachte ich, okay, wenn man da steht und solche Sachen vor Leuten erklärt, macht das vielleicht ganz viel Sinn, dass ich das selber auch mache. Und deswegen habe ich ja gesagt, weil ich wusste, ich werde nie ein Tänzer, ich kann nicht tanzen und ich weiß, alle Leute werden zu Hause sitzen und sagen, warum macht er das denn? Oh, guck mal, wie schlecht. Aber da hatte ich was auf dem Spiel und das war wichtig für mich, das mal zu probieren. Und deswegen habe ich ja gesagt. Natürlich hat sich das auch was gegeben finanziell, das ist klar. Aber das war nicht deswegen, dass ich das andere mal ausprobieren wollte. Deswegen habe ich ja gesagt.
Ich hatte das nur so verstanden, weil du sagtest, das hat sich für die Zukunft gelohnt. Da habe ich natürlich sofort ans Geld gedacht. Aber das ergibt natürlich Sinn, was du gesagt hast.
Ja. Aber für mich war das ein paar andere Sachen, was passte. So deswegen habe ich ja gesagt. Und ich muss auch sagen, ich war mit 5 oder 6 Mal und ich wusste, ich gewinne das nie. Und ich hatte ja unglaublich viel Druck, weil meine Frau hat das ja gewonnen vor 10 Jahren. Aha. Naja, sie in mehr als 10 Jahren hat sie gewonnen, 13 Jahren, ja. Eine von die ersten und souverän gewonnen. Und deswegen war ich ja unglaublich viel unter Druck. Aber ich wusste, ich gewinne nicht. Aber ich wollte das Beste rausholen. Und ich habe es nicht bereut, das muss ich auch sagen. Das hat tierischen Spaß gemacht. Das war wirklich gut. Und das hat sehr geholfen, auch für die Art und Weise, wie mein Vortrag rausgekommen ist. So, deswegen passte das alles.
Hast du da zufällig mal Kontakt mit Pascal Henz gehabt? Der hat das Ding ja hier in Deutschland gewonnen.
Ja, ich hab gehört, er hat gewonnen und auch souverän gewonnen. Und Mike und die sagen auch, er hat unglaublich gut getanzt und er hat eine super Show gemacht. Nein, ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat das ein bisschen überrascht. Über 2 Meter, diese lange Beine, wie konnte er das denn? Aber er sollte wohl ganz, ganz gut gewesen sein. Ja, viel, viel besser als ich, das kann ich versprechen. Aber ich werde ihn schon ansprechen, wenn ich ihn wieder treffe.
Ich habe auch nur Gutes gehört, aber ich muss gestehen, ich habe keine einzige Folge mit ihm gesehen.
Nein. Aber bei uns ist das unglaublich beliebt. Also wir haben ja noch 1 Million, also ab erste Sendung, obwohl das jetzt das 16. Jahr war. Ist unglaublich. Das ist so wirklich ein Familie-Programm, was alle gucken, so Freitagabend. So deswegen, ja, die machen das wieder dieses Jahr auch noch. Ja, ist unglaublich.
Lars, wir haben jetzt ganz viel über deine aktuelle Tätigkeit bei der SG gesprochen. Ich glaube, wir laden dich bereits jetzt ein für eine weitere Folge in der nächsten Saison und dann müssen wir nochmal deine Zeit hier bei der SG als aktiver Handballer Revue passieren lassen.
Gerne, also sehr, sehr gerne.
Aber bevor wir dich entlassen, musst du noch ins Fanverhör. Und zwar haben wir ein paar Fragen bekommen von den Fans, die du uns natürlich gerne noch beantworten sollst. Und davon ist eine, ob du die aktive Zeit als Handballer denn vermisst.
Ich kann sagen, ich vermisse das überhaupt nicht, weil ich hatte auch das Glück zu spielen, bis ich 40 war. Und irgendwie war das die Zeit, wo das jetzt aufhören musste. Ich wusste immer, dass es zu einem Punkt kommt, obwohl ich das immer genossen habe. Aber ich merkte die letzte Zeit, jetzt höre ich auf. Und ich habe es nicht ein einziges Mal bereut seitdem. Und ich kriege das mit Umkleidekabine und das Soziale, das kriege ich bei Fußball und anderen Sachen. Und ich kann auch sagen, ich habe nur 4 offizielle Spiele gespielt, seit ich aufgehört habe vor 10 Jahren. Und das war aus Respekt von anderen Spielern, die aufgehört haben. Ich habe das überhaupt nicht in mich. Also ich genieße Handball zu sehen, aber spielen, nein.
Aber Fußball spielst du, das haben wir gerade richtig verstanden.
Fußball spiele ich, Paddle-Tennis spiele ich. Golf spiele ich sehr viel. Also ich versuche, ich liebe ja Sport, ich trainiere ja immer noch viel und versuche mich in Form zu halten. Ich glaube auch Marc möchte ja gerne eine Revanche haben, auch im Paddeltennis irgendwann, sodass er vielleicht eine Chance hat.
So, ja,
er trainiert jeden Tag, habe ich gehört, aber
Wie alt warst du, als du mit dem Handball angefangen hast? Jünger als dein Sohn?
Ich bin mit 4 Jahren angefangen. Ja, ich spiele 36 Jahre Handball. Aber ich habe am Anfang auch Fußball gespielt, Badminton gespielt, aber das kam so, ich will nicht sagen zufällig, eine meiner Onkels und die haben mit Handball was zu tun gehabt. Deswegen nahm mein Onkel mich mit zum Training und da war ich nur 4, obwohl ich fast gar kein Handball gespielt habe. Ich saß nur da, aber war mit. Seitdem habe ich immer Handball gespielt. So das war schon eine lange Zeit. Und das Witzige ist, mein Onkel, der ist jetzt 73 und ich habe eine Jugendmannschaft trainiert hier in Julsminde, wo ich wohne, und da war er der Co-Trainer. Wir haben immer noch was zusammen, mein Onkel und ich. Jetzt gebe ich was zurück, was er mir gegeben hat damals.
Ja, schön.
Jürgen hatte das schon mal für die 7 Meter gefragt. Wir fragen jetzt nochmal eine Fanfrage ganz allgemein. Welcher Torwart hat dir immer Schwierigkeiten bereitet?
Welche Tore da? Omaier vielleicht ein bisschen, weil er auch so ein bisschen manchmal ging er nach vorne, andermal ging er dann so halbwegs im Tor. Also er stand nicht auf die Linie und auch nicht auf dem Punkt, sondern dazwischen. Und das hat mich manchmal so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, Angst hatte ich nie. Respekt, ja. Und Gott sei Dank habe ich auch mehr reingeworfen, als ich verschossen habe. Aber er war schon eine, da musste man wirklich clever sein. Genauso wie Niklas Landin in Kiel, da muss man auch clever sein, weil er ist groß und er bewegt sich kaum, aber er reagiert auf die Würfe und gegen ihn habe ich auch ein paar Mal geschossen und da muss man wirklich konzentriert zur Sache gehen, weil sonst nimmt er die. Alle, die so halb hoch, die nimmt er.
Das heißt, er wäre auch ein Keeper, mit dem du heute immer noch Probleme haben könntest.
Landin oder Omaier, denkst du?
Landin meine ich jetzt.
Ach, das weiß ich nicht, ob ich vielleicht. Nein, das weiß ich nicht. Man muss das ja noch. Wir haben nicht so viele Jahre gegeneinander gespielt, weil ich ja auch in der Bundesliga war und dann war er in Dänemark und dann habe ich nur die 2 Jahre in Dänemark gegen ihn gespielt. Aber ich habe Respekt für seine Art und Weise, wie er steht. Er ist ganz, ganz ruhig und groß und bewegt sich gut. So, deswegen muss man ihn nicht fürchten oder Angst haben. Man muss nur konzentriert zur Sache gehen. Dann kriegst du es auch hin.
Ja, Lars, die letzte Fanfrage, die wir dir stellen wollen. Was sollte bei der SG eine Konstante bleiben und wo siehst du noch Verbesserungsbedarf? Das ist eine schwere Frage.
Ja, weil das ist klar, weil ich finde, Flensburg soll vieles machen, was sie gerade machen. Also die sind ein sehr, sehr attraktiver Club, die Sachen also im ganzen Umfeld richtig gut machen. Und was wir noch verbessern könnt, ja, das ist schwierig zu sagen, wenn man ganz, ganz mit oben ist in der Liga und sich schon bewiesen haben, dass man auch eine von die besten Mannschaften vielleicht Europas ist. Ja, das ist echt schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen, wo soll man sich verbessern. Ich glaube, man muss nur lernen zu akzeptieren, dass man nicht fehlerfrei ist, dass man dass wir uns immer verbessern können, egal in welche Situationen wir sind, als Manager oder als Head of Sport oder Trainer oder Spieler. Man kann sich immer, man muss immer den Geiz haben, um noch besser zu werden. Wenn wir alle so immer denken, dann glaube ich, dann können wir das noch ein kleines Stück in die richtige Richtung nach vorne bringen.
Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ich sage vielen Dank, das hat Spaß mit euch gemacht. So, ich hoffe, das war in Ordnung.
Das war sehr in Ordnung.
Ich komme sehr, sehr gerne wieder zurück.
Ja, genau. Die Einladung, wie gesagt, für die zweite Folge mit dir steht schon jetzt und dann wollen wir ein bisschen in Erinnerung schwelgen.
Danke.
Okay, alles Gute
nach Jungs, Dänemark. Mach's gut.
Tschüss, Lars.
Danke, ebenso. Bleib gesund.
Ebenso. Ciao, ciao. Tschüss. Das war sie, die 15. Folge mit der ewigen Nummer 15 der SG mit Lars Christiansen. Die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. hören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns bei Instagram, Facebook oder per Mail an audio@saz.de. Bleibt weiterhin gesund, haltet weiterhin Abstand voneinander und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.